NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio heißt sie Gerd Schinkel. Willkommen zu unserer aktuellen halben Stunde mit wichtigen Themen des Tages, wie diesen. Regierungskrise in Griechenland und die weiterhin offene Frage, wie es mit der Hilfe für das verschuldete Land weitergehen soll. Hierzu auch unser Kommentar. Cyberabwehrzentrum der Bundesregierung in Bonn eröffnet. Syrische Armee rückt weiter gegen Oppositionelle vor und das Ende der Karriere von Michael Ballack in der Fußballnationalmannschaft. Dies und mehr im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Zusätzlich zum Aufruhr auf Griechenlands Straßen hat der Regierungschef des krisengeschüttelten Landes, Georgios Papandreou, nun auch noch Aufruhr in seiner eigenen Partei. Die regierenden Sozialisten büßten heute zwei Abgeordnete ein, die auf ihre Parlamentsmandate verzichteten und damit die knappe Mehrheit Papandreous weiter verschmälerten. Die zugespitzte Krisensituation des Landes löste den Ruf nach einer Krisensitzung der Sozialisten aus und Papandreou geriet unter Druck aus den eigenen Reihen. Frage an unseren beobachtenden Korrespondenten Thomas Bormann. Ist Papandreou noch griechischer Ministerpräsident?
Ja, das ist er. Und auf den ersten Blick ist er wieder ganz fest im Sattel, denn diese Krisensitzung ist zu Ende. Papandreou hat dann eine schöne Rede gehalten. Das wurde auch im Fernsehen übertragen. Er rief seine Fraktion zur Geschlossenheit auf. Und die Mitglieder der Fraktion standen alle auf und klatschten ihrem Ministerpräsidenten zu. Also so ein bisschen demonstrative Geschlossenheit, aber das ist ja doch nur Fassade. Denn heute Vormittag noch hatten 35 der Fraktionsmitglieder schriftlich die Krisensitzung gefordert, weil sie meinen, diese Sparpakete können wir unserer Bevölkerung in diesem Ausmaß nicht mehr zumuten. Seine Mehrheit im Parlament beschränkt sich jetzt nur noch so auf 4 oder 5 Abgeordnete. 35 waren heute früh sehr skeptisch. Diese Skepsis wird sicher durch die Krisensitzung nicht beseitigt sein. Also so fest sitzt er sicher nicht im Sattel.
Nun gab es ja die beiden Abgeordneten, die ihre Mandate zurückgaben. Solidarisieren Sie sich mit der protestierenden Bevölkerung?
Ja, das tun sie, aber sie zeigten sich auch sehr loyal der Partei gegenüber, denn sie gaben ihre Mandate zurück und dadurch konnten andere Politiker der PASOK-Partei nachrücken. Und diese beiden Nachrücker, die stützen Papandreous Sparpolitik. Also diese beiden Abtrünnigen, sie hätten ja auch sagen können, wir bleiben im Parlament, wir sind ja gewählt, stimmen aber gegen das Sparpaket. Also so gesehen waren sie loyal zu Papandreou, obwohl sie sehr unzufrieden mit seiner Politik sind.
Was sind überhaupt für vertrauensbildende Maßnahmen in Griechenland derzeit vorstellbar? Oder ist damit in der gegenwärtigen Lage gar nicht mehr zu rechnen?
Es ist sehr schwer vorstellbar, über irgendwelche vertrauensbildenden Maßnahmen zu schaffen. Also die Opposition schlägt ja vor, dass man Steuern senkt. Das kommt natürlich bei der Bevölkerung gut an. Und zum Ausgleich gewissermaßen schlägt die Opposition dann vor, noch mehr Staatsbetriebe zu privatisieren. Das aber wiederum kommt bei der Bevölkerung überhaupt nicht gut an, denn die haben das Gefühl, die Chinesen übernehmen die Häfen von Piräus und die Deutsche Telekom kauft komplett die griechische Telekom. Also die fühlen sich dann ausverkauft und fremdbestimmt. Das wollen die Griechen alles nicht. Aber es führt halt kein Weg dran vorbei. Griechenland muss privatisieren, um seine Schulden endlich bezahlen zu können. Und auch am neuen Sparpaket führt kein Weg vorbei, weil sonst EU und Internationaler Währungsfonds keine Hilfen mehr zahlen wollen.
Nun ist das Signal aus Griechenland, wenn man auf die Straßen blickt, ja jedenfalls unmissverständlich. Noch mehr sparen wollen die Griechen nicht. Ist vorstellbar, dass sich die Regierung in Athen diese Forderung zu eigen macht und auf Konfrontation zu den europäischen Partnerländern geht?
Also mit dieser Regierung von Ministerpräsident Papandreou ist das nicht vorstellbar. Er setzt also alles auf diese Sparpolitik. Er will ja auch noch in dieser Woche, vielleicht Sonntag, vielleicht wird es auch Dienstag, die Vertrauensfrage im Parlament stellen. Und eine gute Woche später, Ende Juni, kommt dann sicherlich die zweite große Hürde. Da soll nämlich das Sparpaket im Parlament beschlossen werden. Das ist dann wirklich die Stunde der Wahrheit, ob wirklich alle Abgeordneten der Regierungspartei trotz ihrer Bedenken für das Sparpaket stimmen. Wenn nicht, dann weiß man überhaupt nicht, wie es in Griechenland weitergeht. Dann muss alles neu verhandelt werden. Wenn er damit durchkommt, dann wird das eine Durststrecke werden. Dann werden die Bürger wieder auf die Straße gehen. Und es wird jedenfalls eine höllisch schwierige Aufgabe, da wieder Vertrauen zur Bevölkerung zu finden.
Zur jüngsten Entwicklung in Griechenland angesichts der Schuldenkrise, aktuell Thomas Bormann. Herzlichen Dank. Wie es mit der Hilfe für Griechenland aus dem europäischen Rettungsplan weitergehen soll, steht immer noch nicht fest, auch wenn die Europäische Kommission auf Entscheidungen pocht. Jedenfalls sollen die nächsten Hilfsmilliarden bereits in den nächsten Tagen ausgezahlt werden. Was aber kommt danach? Ein zweites Rettungspaket? Eine Festlegung darauf will Deutschland angeblich bis September verzögern. Beim Entscheidungsprozess klemmt es jedenfalls, weshalb man einen Beschluss darüber auch zunächst mal verschoben hat. Aus Brüssel, Wolfgang Landmesser.
In zwei Schritten will die EU-Kommission die Pleite Griechenlands verhindern. Er sei zuversichtlich, dass die EU-Finanzminister bei ihrem Treffen ab Sonntagabend zunächst die inzwischen fünfte Tranche des laufenden Kreditprogramms freigeben, sagte EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn. Mit den 12 Milliarden Euro, die Anfang Juli fließen sollen, sei die Finanzierung Griechenlands bis September gesichert. Diskutieren werde die Finanzministerrunde auch über ein zweites Milliardenpaket für Griechenland und die Frage der Gläubigerbeteiligung daran. Mit der Aussicht, dass die Euro-Finanzminister auf ihrem Treffen am 11. Juli eine Entscheidung fällen. Das reiche, um Griechenland auch mittelfristig finanziell abzusichern. Der finnische Kommissar rief die Finanzminister auf, noch bestehende Meinungsverschiedenheiten zu überwinden. Außerdem müsse das griechische Parlament bis Ende Juni dem neuen Reformprogramm zustimmen. Darin enthalten sind weitere Kürzungen im öffentlichen Sektor und die Privatisierung von Staatsunternehmen. Unter den Finanzministern der Eurozone ist umstritten, ob und in welcher Form die privaten Gläubiger an einem zweiten Kreditpaket für Griechenland beteiligt werden können. Vor allem Deutschland dringt darauf, dass die Banken einen maßgeblichen Anteil der 90 Milliarden Euro und mehr beisteuern müssten. Andere Länder befürchten, dass die Finanzmärkte das faktisch als den Bankrott Griechenlands werten könnten.
Über die weitere Hilfe für Griechenland wird also gestritten und dieser Streit verzögert eine Hilfe mit langfristiger Perspektive. Doch wie müsste sie aussehen, eine Hilfe, die eine längerfristige Perspektive bieten könnte? Lassen sich an die Verschiebung einer Entscheidung Hoffnungen knüpfen, dass am Ende ein überzeugender Konsens gefunden wird, der die Stabilität des Euro sichern könnte? Es kommentiert Wolfgang Otto.
Wie geht das jetzt weiter mit Griechenland und überhaupt mit dem Euro? Die endgültige Antwort auf diese Frage wird vertagt. Wieder einmal. Seit über einem Jahr drücken sich die Staats- und Regierungschefs der Eurozone um eine klare Aussage herum. Ja, Geld, um sich Zeit zu kaufen, das wird auf den letzten Drücker dann doch immer freigemacht. Aber was fehlt, ist ausgerechnet das, was am dringendsten gebraucht wird. Eine klare, verlässliche Ansage. Ein deutliches Signal an die Finanzmärkte. Ein Zeichen, dass sich die Politik nicht weiter treiben lässt von einer schlechten Börsennachricht zur nächsten. Die politische Botschaft müsste lauten: Ja, die Länder der Eurozone lassen Griechenland nicht fallen. Sie bürgen für die Kredite. Und die Eurozone hat einen guten Plan, wie dieses Land in einem Zeitraum von 10, 20 Jahren wieder auf die Füße kommt. Diese Botschaft würde gleich mehrere Probleme lösen. Sie würde den wild gewordenen Finanzmärkten die überschüssige Energie aus den Segeln nehmen. Die Griechen bekämen Zeit, ihr Steuer- und Finanzsystem in Ordnung zu bringen. Die Eurozone käme zur Ruhe, weil ihre Anführer eine gute Idee haben und wissen, wo es langgehen soll. Stattdessen gibt es Streit, ausgerechnet zwischen Deutschland und Frankreich. Und man weiß, wenn die beiden sich nicht einig sind, dann geht nichts in Europa. Dabei geht es um ein Detail. Die deutsche Bundesregierung will unbedingt, dass auch private Gläubiger, die Griechenland Geld geliehen haben, am nächsten Rettungspaket beteiligt werden. Merkel und Schäuble haben das ihren Wählern und Bundestagsabgeordneten versprochen. Ein leeres Versprechen, denn kein Mensch weiß, wie diese Privathaftung durchgesetzt werden soll, ohne dass eine Kettenreaktion ausgelöst wird. Die Finanzmärkte drehen ja jetzt schon wieder durch. Auch Irland und Portugal stehen weiter auf der Abschussliste der Spekulanten. Sogar Frankreich gerät ins Visier der Ratingagenturen. Die wilde Hatz auf vermeintliche Euro-Pleitekandidaten geht weiter. Für einige Akteure auf dem Finanzmarkt ein profitables Geschäft. Es bräuchte eine große Geste großer Europäer, um diesem bösen Spiel ein Ende zu setzen. Vielleicht finden Merkel und Sarkozy doch noch die Rolle, die sie eigentlich ausfüllen sollten. Die europäische Idee und den Euro dürfen wir uns nicht von panischen Finanzmärkten kaputt machen lassen.
Wolfgang Otto kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die elektronische Steuerung sensibler Infrastrukturen über Computer, die ans Internet angeschlossen sind, macht diese Infrastrukturen von außen angreifbar. Hacker könnten die Strom- und Wasserversorgung ins Visier nehmen, was den Angriffen aus dem Netz und auf das Netz eine neue Dimension gäbe. So jedenfalls sieht es auch Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich. Der CSU-Politiker hat heute in Bonn das nationale Cyberabwehrzentrum eröffnet, das bedrohliche Angriffe möglichst schon im Keim ersticken soll. Zur Eröffnung des Cyberabwehrzentrums Henning Hubert.
Ein schlichter Betonbau, darin ein nüchterner Konferenzraum und nur wenige Büros. Das nationale Cyberabwehrzentrum tritt still und dezent auf, muss allerdings schwierige Aufgaben knacken. Seit heute ist sein Team komplett. Es besteht aus nur 17 Beamten aus ganz unterschiedlichen Behörden wie dem Verfassungsschutz, der Bundeswehr, dem Bundesnachrichtendienst oder dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Das hat die Federführung im Abwehrkampf gegen Viren, Trojaner und Würmer wie Stuxnet aus dem Internet. Internetkriminelle, Saboteure und Spione hätten es vor allem auf die deutsche Wirtschaft, aber auch auf Regierungsnetze abgesehen, sagt BSI-Präsident Michael Hange. Schon jetzt sind es täglich 4 bis 5 neuartige Angriffe auf deutsche Regierungscomputersysteme durch Trojaner, die im Abwehrzentrum abgefangen und analysiert werden. Die Hauptherausforderungen laut Michael Hange?
Dass wir Gefährdungen sehr sorgfältig beobachten. Wir müssen zum Zweiten schutzkritische Infrastrukturen fortsetzen, forcieren. Wir müssen, das hat Stuxnet auch gezeigt, erweitern. Und der dritte Takt ist, wir müssen dann auf politischer, also auf Staatssekretärsebene sehen, ob es auch dann politische oder gesetzliche Initiativen sogar geben muss.
Letztlich wird es um die Freiheit des Internets gehen. Jetzt über Aufsichtsbehörden die Wirtschaft in den Cyberabwehrkampf quasi gegen Unbekannt zu integrieren, das soll bis zum Herbst gelingen. Da gilt es noch, dicke Bretter zu bohren. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich wirbt und belässt es derzeit bei Appellen zu freiwilliger Zusammenarbeit.
Wir wollen eine offene und eine transparente Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Auch dort sind ja Kapazitäten aufgebaut. Auch dort wird man sich immer mehr bewusst, welche Gefahren auch für unsere Unternehmen lauern. Und das Motto Prävention ist der beste Schutz gilt auch in diesem Bereich.
Sie bilden keine eigene Behörde, die 17 Beamten aus dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, der Bundeswehr, Polizei, Bundesnachrichtendienst, der Katastrophenhilfe und des Verfassungsschutzes. Sie sind Praktiker, haben etwa Informatik studiert, Physik oder Betriebswirtschaftslehre. In dem Informationsbüro sollen sie die Erkenntnisse ihrer Behörden nutzen, die sie nach Bonn entsandt haben. So stehen etwa hinter den BSI-Beamten 120 weitere Kollegen, die sich in der Behördenzentrale ausschließlich mit Cyberattacken beschäftigen. Rechtliche Bedenken gegen diese Konstruktion hat Verfassungsschutzpräsident Heinz Fromm keine.
Die sitzen hier zusammen und tauschen sich aus. Jeder arbeitet im Rahmen seiner behördlichen Zuständigkeit und ich kann überhaupt nicht erkennen, dass hier das Trennungsgebot tangiert ist.
Im Cyberabwehrzentrum beobachtet man zwar einen leichten Rückgang bei Spam-Attacken und Phishing-Aktionen gegen Bankkunden. Allerdings wachsen andere Angriffe aus dem Netz rasant. PC-Infektionen durch infizierte Werbebanner auf eigentlich seriösen Internetseiten, die einen PC quasi im Vorbeiziehen attackieren, wie beispielsweise jüngst beim Handelsblatt. Laut Cyberabwehrzentrum sind aktuell schätzungsweise 500.000 deutsche Privatrechner so unerkannt infiziert. Und alle 2 Sekunden tauche ein neues Schadprogramm auf. Daher die Mahnung, Sicherheitslücken möglichst umgehend zu schließen, etwa durch schnelle Updates.
Eine Überraschung ist es nicht, dass auf Osama bin Laden, den getöteten Al-Qaida-Chef, nun sein langjähriger Stellvertreter Ayman al-Sawahiri an der Spitze der Terrororganisation folgt. Auf mehreren der Terrororganisation nahestehenden Webseiten wurde dies gewissermaßen offiziell verbreitet. Der zum Arzt ausgebildete Ägypter gilt schon länger als ideologischer Kopf des Terrornetzwerks. Er hält sich seit fast 10 Jahren im Untergrund auf. Nähere Informationen von Peter Steffe.
Der am 19. Juni 1951 im Kairoer Stadtteil Mahdi geborene al-Sawahiri soll bereits während seiner Schulzeit als 15-Jähriger eine erste geheime Gruppe mit islamistischen Tendenzen gegründet haben. Ihr Ziel: Sturz der ägyptischen Regierung und Herrschaft des Islam im Land am Nil. Nur kurz war er Mitglied der Muslimbruderschaft, sie war ihm offenbar zu gemäßigt. Er verließ sie wieder und gründete Ende der 60er Jahre mit einem Kampfgefährten in Ägypten die erste Zelle des islamischen Dschihads. Nach dem tödlichen Attentat im Herbst 81 auf den ägyptischen Präsidenten Sadat gab es eine Verhaftungswelle, bei der auch al-Sawahiri festgenommen wurde. Eine Tatbeteiligung konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Dennoch kam er wegen Waffenbesitzes für 3 Jahre in ägyptische Haft. Dort soll er schwer misshandelt und gefoltert worden sein. Nach der Freilassung verließ er voller Hass und als äußerst gewaltbereiter Extremist Ägypten und gelangte über Saudi-Arabien und Pakistan nach Afghanistan. Dort kämpfte er an der Seite des Widerstandes gegen die sowjetischen Besatzer. In Afghanistan kam er erstmals mit Osama bin Laden in Kontakt. Ende der 80er Jahre gründeten sie ihre Terrorbasis, das Netzwerk Al-Qaida, ein zunächst loser Verbund von Mujahedin-Kämpfern. Die blutige Spur bin Ladens und al-Zawahiris mit ihrem Terror zog sich unter anderem mit Anschlägen auf die US-Botschaften in Nairobi, Dar es Salaam und auch auf das Kriegsschiff USS Cole im Jemen bis hin zum Einsturz des World Trade Centers in New York mit Tausenden von Toten. Im Oktober 2001 tauchte er erstmals gemeinsam mit Osama bin Laden in einer Videobotschaft auf. Spätestens von da an galt der Ägypter auch für die Weltöffentlichkeit als Nummer zwei von Al-Qaida und als deren Chefideologe. Den Geheimdiensten war das schon länger bekannt. Immer wieder in den vergangenen 10 Jahren hieß es, der Arzt aus Ägypten sei bei Geheimoperationen der CIA am Hindukusch getötet worden. Keine dieser Meldungen stimmte. Nach dem Tod von Bin Laden Anfang Mai in Abbottabad in Pakistan, bei dem der Chef von Al-Qaida von einer US-Spezialeinheit eliminiert wurde, tauchte der heute 59-Jährige erneut in einer Videobotschaft auf und nahm zum Tod seines Kampfgefährten Stellung. Er ließ auch durchblicken, dass er die Führung von Al-Qaida für sich beanspruche. Dem ist die Führungsebene des Netzwerks jetzt offenbar gefolgt. Die Nummer 1 von Al-Qaida heißt seit heute Ayman al-Zawahiri. Das Kopfgeld der USA für seine Ergreifung 25 Millionen US-Dollar.
Das syrische Regime lässt seine Truppen weiter gegen Oppositionelle im Norden des Landes vorgehen. Inzwischen haben schon mehr als 9000 syrische Regimegegner Zuflucht in der Türkei gesucht. Zur Lage in Syrien, Felix de Kuveland.
Das harte Vorgehen des Assad-Regimes führt Syrien immer tiefer in die internationale Isolation. Der syrische Machthaber Bashar al-Assad müsse endlich einlenken, verlangte ein Berater des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan. Ein türkischer Militäreinsatz im benachbarten Syrien sei allerdings kein Thema. Damit sprach er aus, was in der internationalen Öffentlichkeit allgemeine Ansicht ist. Eine Militäraktion könnte nur in einem Desaster enden. Assad kann sich nach wie vor auf seine Armee und den Sicherheitsapparat verlassen, trotz vereinzelter Meutereien. Unter den Flüchtlingen, die sich über die Grenze in die benachbarte Türkei absetzen, ist auch eine ganze Reihe von desertierten Soldaten. Manche sind bereit, über ihre Motive zu sprechen.
Es war die Beteiligung der Armee an der Niederschlagung der Demonstrationen und friedlichen Proteste und am Tod von unbewaffneten Zivilisten und Kindern.
Zwar gelingt es der syrischen Führung mit ihrem brutalen Vorgehen, die Bevölkerung einzuschüchtern. Doch wo immer sich der harte Griff der Sicherheitskräfte auch nur etwas lockert, flammen die Proteste wieder auf. Ein Sprecher der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Es ist der unerhörte Mut der syrischen Bevölkerung, aufzustehen, auf die Straße zu gehen und sich der Unterdrückung entgegenzustellen. Die syrische Führung tut dennoch weiter so, als handle es sich nur um Versuche ausländischer Mächte, mit Hilfe von kriminellen bewaffneten Banden das Land zu destabilisieren. Für die syrische Opposition sind solche Darstellungen, wie sie vom Staatsfernsehen verbreitet werden, der reine Hohn. Und so versuchen die Menschen mit Handykameras das wahre Geschehen und die blutige Niederschlagung der Proteste für die Welt festzuhalten. Ausländische Journalisten werden ja nicht ins Land gelassen. Human Rights Watch. Das Problem ist, dass es keine unabhängigen Beobachter vor Ort gibt. Das Regime verweigert allen ausländischen Journalisten die Möglichkeit zur Berichterstattung.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist zufrieden. Das vor einem halben Jahr gestartete Pilotprojekt für anonymisierte Bewerbungen habe gezeigt, dass das Verfahren keinerlei Mehrbelastung für Bewerber oder Personalbearbeiter bedeute. Zur Zwischenbilanz in Berlin, Frank-Christian Starke.
Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle ist sich in ihrem Urteil sehr sicher. Das Pilotprojekt ist ein voller Erfolg. Christine Lüders.
Die Behauptung in Teilen der Wirtschaft oder bei den Wirtschaftsverbänden, das neue Verfahren sei enorm aufwendig und praktisch nicht umsetzbar, das hat sich als nichtig erwiesen.
Belegt wird das mit Zahlen. Bei den insgesamt 8 teilnehmenden Unternehmen und Institutionen, darunter die Deutsche Post, die Telekom, der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble, die Bundesagentur für Arbeit in Nordrhein-Westfalen und die Stadt Celle, sind mehr als 4000 Bewerbungen anonymisiert bearbeitet worden. 111 Stellen wurden über das Verfahren besetzt. Sehr gute Zahlen, meint Christine Lüders.
Nachdem die Welt sich erstmal polarisiert hat, als wir mit diesem Pilotprojekt an die Öffentlichkeit gingen, wo doch eher unterstellt wurde, dass sich dieses Verfahren überhaupt nicht durchführen lässt, können wir wirklich mit Optimismus sagen, mit diesen sehr guten Ergebnissen, dass dieses Verfahren sich absolut durchführen lässt.
Warum genau diese Ergebnisse so sehr gut sind, das bleibt allerdings undeutlich. Welche Stellen bei den Unternehmen denn ausgeschrieben wurden, ob in den Entwicklungsabteilungen oder in der Poststelle, das wurde nicht verraten. Und auch nicht, ob denn unter den nach dem neuen Verfahren erfolgreichen Bewerbern welche waren, die nach dem üblichen Prozedere vielleicht Schwierigkeiten gehabt hätten, wegen eines ausländisch klingenden Namens, wegen des Alters oder wegen der Angabe alleinerziehend 2 Kinder. Stattdessen die zentralen Botschaften, dass das Verfahren erstens praxistauglich sei und dass sich zweitens die Personaler von den fehlenden Angaben zu Alter, Geschlecht oder Herkunft nicht irritieren ließen, sondern sich stattdessen mehr auf die Qualifikationen konzentrierten. Auch eine Mehrheit von 45% der Bewerberinnen und Bewerber bevorzuge das anonymisierte Bewerbungsverfahren, wird berichtet. Allerdings erklärten insgesamt 55%, sie hätten keine Präferenz oder bevorzugten das traditionelle Verfahren. Die noch recht dünne und teils widersprüchliche Datenlage schmälert den Optimismus der Leiterin der Antidiskriminierungsstelle keineswegs. Sie sieht allemal genug Substanz für eine positive Zwischenbilanz. Detaillierte Ergebnisse dann in einigen Monaten. Der Pilotversuch läuft schließlich bis ins kommende Frühjahr. Und wichtig sei, dass überhaupt über das Thema gesprochen werde. Schon der Start des Projektes habe eine, so wörtlich, spektakuläre Aufmerksamkeit gefunden.
Wir haben eine Riesendiskussion damit ausgelöst, dass Unternehmen darüber nachdenken, wie sie rekrutieren. Und das finde ich, in Deutschland eine solche Diskussion überhaupt erstmal auszulösen und ein traditionelles Verfahren zu hinterfragen, das ist doch schon eine große Sache.
Statistisch gesehen gibt es immer mehr Radfahrer und sie bewegen sich im Straßenverkehr auch immer sicherer. Diese Entwicklung macht sich allerdings nicht in jeder Stadt bemerkbar, wie der Verkehrsclub Deutschland festgestellt hat. Aus Berlin an Katrin Stracke.
Hupen, wilde Handzeichen aus dem Auto heraus und riskante Ausweichmanöver. So sieht der Alltag von Radfahrern in Deutschland aus. Doch der wird immer sicherer. Zu dem Ergebnis kam der Verkehrsclub Deutschland in seiner Studie Städtecheck 2011. Darin hat er 43 deutsche Städte 5 Jahre lang untersucht. Rund 63.000 Radfahrer sind im vergangenen Jahr verunglückt. Das hört sich zunächst viel an, tatsächlich sind es aber 14% weniger als im Jahr 2009. Anja Hähnel ist Referentin für Verkehrssicherheit und kennt die Ursachen für Radcrashs.
Häufig sind das Unfälle, die aufgrund mangelnder Infrastruktur passieren. Dazu zählen aber auch Alkoholunfälle.
Und die Zusammenstöße mit Autos. Das passiert meistens beim Abbiegen. In solche Unfälle sind häufig mehrere Menschen verwickelt. Der Grund für die Zusammenstöße sind aber nicht nur Radfahrer, die wie Verkehrsraudis unterwegs sind und alle Regeln missachten. Oft genug liegt das auch an einem schlechten und veralteten Radwegenetz in den Städten. Der Verkehrsclub Deutschland fordert, Radwege müssen nachgebessert werden. Worauf es dabei ankommt, weiß Bernd Zahntke vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub in Berlin.
Radspuren müssen für die Radfahrenden geschaffen werden im Sichtbereich der Autofahrer, das heißt also auf der Fahrbahn. Und entweder müssen sie markiert sein oder ganze Fahrspuren nur noch für den Autoverkehr. Ich denke, das wird im Jahre 2025 gang und gäbe sein.
Städte wie Münster haben genauer hingeschaut, Unfallforschung betrieben und schließlich bei den Radwegen nachgebessert. In den vergangenen 5 Jahren sind dadurch viel weniger Radfahrer verunglückt. Nur einen tödlichen Unfall gab es im Jahr 2010. Auch in Kiel und Hamburg kam es zu weniger Unfällen. Die Fahrradstadt des Nordens ist aber Oldenburg. Anja Hähnel.
Oldenburger Frauen fahren sogar mehr als die Hälfte aller ihrer Wege mit dem Rad. Und selbst bei den Senioren ist der Anteil noch sehr, sehr hoch. Ich glaube, irgendwas um 37%.
Ein dunkler Fleck auf der Karte in Sachen Verkehrssicherheit für Radfahrer ist dagegen Köln. Kaum verändert hat sich die Anzahl der Verunglückten in den letzten beiden Jahren. 7 Radfahrer kamen 2010 hier ums Leben.
Pack die Badehose ein, lautet die Sommerdevise, sobald die Sonne für ausreichende Wärme sorgt. Und mal ist das Ziel der nahe Baggersee oder einer der fernen Urlaubsstrände. Doch regelmäßige Überprüfungen der Wasserqualität haben ergeben, längst nicht überall ist es so sauber, wie es sein sollte und wie man es sich wünscht. Die Wasserqualität ist sogar schlechter geworden. Doch im europäischen Vergleich landen deutsche Badeorte immerhin im oberen Mittelfeld. Das jedenfalls zeigt der aktuelle Bericht der Europäischen Union zur Sauberkeit von Europas Stränden und Sehen. Mehr dazu von Christoph Brössel.
Die Europäische Kommission trägt in ihrem jährlich erscheinenden Bericht die Testergebnisse von über 21.000 Badestellen in der EU zusammen. Auch die Schweiz, Kroatien und Montenegro machen mit. Umweltkommissar Janez Potocnik.
The report shows that more than
Der Bericht zeigt, dass mehr als 92% der Badestellen an den Küsten und über 90% der Badestellen an Seen und Flüssen den Mindestanforderungen entsprochen haben. Nur 1,2% der Badestellen am Meer und 2,8% der Badestellen an Binnengewässern fielen durch. Deutschland steht mit seinen Ergebnissen im Vergleich gut da. Die Behörden stellten an nur einem Küstenbadeort eine erhöhte Konzentration von Kolibakterien fest. An Nord- und Ostsee erfüllen sogar knapp 80% der Badestellen die höheren Qualitätsstandards der EU und nicht nur die Mindeststandards. Und von den knapp 2000 geprüften Badestellen an Flüssen und Seen in Deutschland mussten 2010 nur 27 vorübergehend geschlossen werden. In Norddeutschland mussten 2010 Badestellen an 4 Seen geschlossen werden, und zwar am Kummerower See in Mecklenburg-Vorpommern, am Öhendorfer See in Hamburg und in Niedersachsen am See im Maschener Moor und am Dümmersee. In Nordrhein-Westfalen entnahmen Behörden an 93 Gewässern Proben, 91 Badestellen erfüllten die Mindeststandards, 76 sogar die besten EU-Standards. 2 Badestellen fielen durch und mussten 2010 vorübergehend geschlossen werden, und zwar das Freibad Kruppsee in Duisburg und die Badestelle in der Freizeitanlage Höxter Godelheim. Im europäischen Vergleich schnitt Zypern besonders gut ab. Hier erfüllen alle Badestellen nicht nur die Mindeststandards, sondern auch die höheren Qualitätsmerkmale. Zu den Klassenbesten gehören auch Griechenland, Kroatien und Malta. Italien musste 2010 von knapp 5000 Badestellen am Meer 33 schließen, Spanien von knapp 2006, die Niederlande von 90. Gerade in den Niederlanden erfüllten zwar viele Badestellen am Meer die Mindeststandards, aber nur 60% die höheren Qualitätsmerkmale. Insgesamt fielen zahlreiche Badestellen in Europa auf den Mindeststandard ab.
Wahrscheinlich ist, dass er noch einmal das Nationaltrikot überziehen kann. Doch die Zukunft der Fußballnationalmannschaft wird ohne Michael Ballack geplant. Das teilte heute der Deutsche Fußballbund mit. Schon die kommende Europameisterschaft im nächsten Jahr steuert Bundestrainer Joachim Löw ohne den langjährigen Kapitän an. Auf die Karriere von Michael Ballack blickt Burkhard Tillner.
Die Nationalmannschaft der Zukunft spielt ohne Michael Ballack, hat Bundestrainer Joachim Löw entschieden. Punkt.
Ich bin erfahren genug, um auch mit der Situation umzugehen.
Mit jetzt 34 Jahren ist es ihm zu glauben. Ein gewöhnlicher Abschied ist es aber nicht. Es ist das Ende einer Ära.
Tor von Michael Ballack!
Ballack schießt! Tor! Ballack per Kopf für Deutschland! Jabalabalabadu!
Michael Ballack, 98 Länderspiele, 42 Treffer für die deutsche Nationalmannschaft, verkörperte lange Zeit als einziger deutscher Fußballer Weltklasse. Nur eines war ihm nie vergönnt, ein Titel mit der Nationalelf. Tragisch.
Wenn man so knapp wieder dran war, dass es wieder nicht geklappt hat und es gab auch viele Tränen.
An Ballack lag es nicht, nie schonte er sich. Sein Motto:
Vollgas geben.
Vor der Weltmeisterschaft 2010 brachte ein brutaler Tritt von Kevin Prince Boateng im englischen Pokalfinale Ballack um seine letzte Titelchance im Nationaldress.
Man gewöhnt sich so langsam eben dran, dass ich eben nicht dabei bin und ja, bleibt mir nichts anderes übrig.
Kapitän, Nachfolger Philipp Lahm und seine Kollegen liefen Ballack den Rang ab.
Diese Mannschaft ist die stärkste, qualitativ beste Nationalmannschaft, in der ich gespielt habe.
Bei der WM 2010, ohne Ballack, dem jetzt nur noch das Angebot bleibt, zum 99. Mal das Nationalmannschaftstrikot im August gegen Brasilien überzustreifen, als Abschiedsvorstellung. Verdient hat es der große Fußballer, dem nur der ganz große Titel versagt blieb, auf jeden Fall.
So viel zu wichtigen Ereignissen im Echo des Tages. Bei Interesse können Sie die Sendung auch im Internet nachhören oder sich als Podcast herunterladen über wdr5.de oder ndr.de/info. Einen schönen Abend wünscht Gerd Schinkel.